Herzlich willkommen bei den SAP Sommeliers, dem Podcast für alle, die SAP nicht nur verstehen, sondern die Zukunft gestalten wollen. Präsentiert von Ankerkopf, dem Karrierenetzwerk für SAP-Profis, die mehr suchen als nur den nächsten Job, und Supply Chain Consulting, Oliver Nübel.
Hallo, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir sind wieder da mit einer Folge. Und diese Folge wird in einer gewissen Hinsicht sogar eingebettet sein in eine Doppelfolge, ist vielleicht ist es eine Art von Mikroreihe, weil wir ein Thema in einer zweiteiligen Reihe, die ich nach der zweiten Folge schon vorbei beleuchten werden. Heute haben wir Christopher Niekamp da, Chris, zum Thema Berechtigungen in S/4HANA-Projekten, aber es wird um mehr als nur Berechtigungen klingen, also nicht direkt abschalten, weil es werden wir noch einiges mehr mit beleuchten und darüber sprechen, warum das Thema interessant ist, spannend ist und auch wichtig für diese Projekte und warum man da doch vielleicht zuhören sollte. Und genau, aber bevor ich zu viel verrate, stell dich doch einmal selbst vor, wer du bist.
Ja, klar, sehr gerne. Daniel, Olli, danke, vielen Dank für die Chance. Also für alle, die mich nicht kennen, Christopher Niekamp von der IBS Schreiber. Ich bin einer von drei Geschäftsführern, habe da auch den Fokus auf den Bereich, ich sag mal, Sales, Marketing und Akademie, bin aber auch viel in der Produktentwicklung drin. Und ja, unser Thema ist quasi, dass wir Unternehmen dabei unterstützen, SAP-Systeme sicher zu machen. Uns gibt es schon seit über 45 Jahren am Markt und gerade wenn es um das Thema Zugriffsrisiken in SAP geht, S/4HANA-Projekte gerade sehr, sehr spannendes Thema. Und am Ende ist es so, meine Aufgabe so ein Stück weit auch gerade in den Termin mit unseren Kunden eine Brücke zu schlagen zwischen IT, Fachbereich und Prüfern. Und ja, deswegen freue ich mich, heute hier dabei zu sein.
Und ihr macht ja sogar, vielleicht kommen wir gleich nochmal drauf, ihr seid ja nicht unbedingt die Berechtigungskonzepte schreibt für eure Unternehmen. Das habe ich zumindest verstanden aus dem Vorgespräch. Ist das richtig?
Ja, ganz genau. Also ja. Wir sind dann eher diejenigen, die drauf gucken und dann noch unterstützen letzten Endes. Also das ganze Thema ist dann natürlich sehr komplex. Und aufgrund unserer Vergangenheit, weil wir klassisch aus der Prüfung kommen, schon seit Mitte der 90er, sind wir im Grunde auch bei unseren Wurzeln geblieben. Und haben das Ganze bis heute immer wieder verbessert und unterstützen Kunden halt mit diesem Blick des Prüfers noch da drauf.
Okay, sehr schön.
Und neben deiner SAP-Tätigkeit hast du natürlich auch irgendwie Bock auf Wein. Aus dem Grund bist du natürlich zu uns gekommen, um genau. Bei einem guten Glas Wein mit uns über Wein und SAP zu sprechen. Die Weinwahl ging dieses Mal von dir aus, gar nicht von Daniel und mir. Also es ist kein Riesling und kein Rotwein. Vielleicht magst du was dazu sagen, was wir heute im Glas haben.
Ja, sehr, sehr gerne. Also es ist aus einer Urlaubsregion, da wo ich gerne unterwegs bin, im Gardasee. Es ist ein sogenannter Bulgarini, ist ein Weißwein. Fiori di Lago nennt man das Ganze. Ist ein schöner Sommerwein, wie ich finde. Der hat so eine leicht pfirsiche Note dazu. Ich bin eigentlich immer eher so ein Freund, wenn der Wein nicht so eine hohe Säure hat. Und man probiert sich ja immer so durch. Ich habe nicht sehr viele Weißweine letzten Endes, aber das ist einer, den ich, glaube ich, immer sehr, sehr gerne trinke. Und deswegen habe ich ihn heute mal mitgebracht und euch quasi mitgegeben. Und ich hoffe, er schmeckt.
Also mir schmeckt er hervorragend, tatsächlich. Mhm. Vielen Dank für den Vorschlag.
Ja, sehr gerne. Und der Pfirsich kommt doch schon sehr dominant durch.
Kommt durch, ne? Ja, guck mal.
Schön. Und ich bin ja zumindest in Italien geblieben. Ich mache ja ganz gerne italienische Rotweine, von daher.
Guck mal, ja, auch sehr schön. Ja.
Ist, glaube ich, sogar, wenn ich so zurückdenke, müsste es sogar einer der ersten, wenn nicht sogar der erste Weißwein aus Italien sein, oder?
Tja, das ist die Preisfrage. Wenn jemand sehr aufmerksam alle Folgen gehört hat, dann kann er
dann jetzt, schreibt uns bitte. Schreibt uns.
Ja, das ist schön, ja. Würde mich auch interessieren, ob ich der Erste bin, der dieses Land hier reinholt dann zum Thema Weißwein.
Lass uns zum Thema kommen. Mit Berechtigung ist das ja so eine Sache. Gerade in so Projekten, ich meine, Oliver, du wirst es noch besser als ich wissen, ich kann es ja auch nur aus Erzählungen berichten, ist es ja so, dass das häufig auf die lange Bank geschoben wird und irgendwie relativ spät im Projekt erst dann nochmal zur Sprache kommt, was aber, so vermute ich, nicht optimal ist. Zumindest würdest du das sagen. Warum ist das vielleicht nicht gerade optimal? Was für Risiken entstehen vielleicht da einfach für das Unternehmen und das Projekt?
Also optimal ist natürlich nicht, weil es einem erstmal oder kurz oder lang am Ende auf die Füße fällt, weil das ganze Thema Berechtigungskonzept und das ganze Thema Projekt und auch Prozesse, das hängt irgendwie alles miteinander zusammen, gerade Prozess und Berechtigung. Also das muss man ein bisschen miteinander verheiraten. Warum das oft im Alltag irgendwie nicht so ganz sofort mit auf dem Schirm ist, ist, glaube ich, dass das so ein bisschen was Abstraktes ist. Das ist so im Hintergrund. Das sind so Berechtigungen, das ist was Technisches, was dahinter ist. Das ist nicht immer greifbar. Und viele schieben das dann weg und können das Ganze nicht so ganz, ja, wie gesagt, greifen, weil mir erstmal das ganze Thema S/4HANA, das sieht alles erstmal neu aus, da sind neue Funktionen drin, dann gucken wir vielleicht möglicherweise auch nochmal erstmal intensiver auf unsere Prozesse, weil uns viel in den Jahren eingefallen ist, was wir anders machen können, und dann kommt irgendwie noch eine, ich sag mal, lästige Technik dazu, die noch irgendwie dafür sorgen muss, dass das Ganze funktioniert. Das wirkt oft immer abstrakt, da man hat das Gefühl, das stört den Projektfluss. Ehrlicherweise stört es aber den gesamten Projektfluss erst am Ende, denn am Ende ist oft immer die Frage, okay, da geht es jetzt mal wirklich um Rechte, da geht es darum, wer darf was, gegen welches Gesetz verstoßen wir möglicherweise, und dann kann es ganz oft so sein, dass man möglicherweise gegen interne Vorgaben verstößt, weil die Revision nicht unbedingt vielleicht auch direkt eingebunden ist in diesem Thema, dann so etwas zum Stoppen kommt, oder je nach Unternehmensgröße wird ein externer Prüfer gerufen und stellt auch fest, hier gibt es große Lücken im technischen Berechtigungskonzept, und dann kann es auch zum Stopp kommen. Und das ist für alle Beteiligten nicht immer schön, weil so ein Projekt ist natürlich sehr aufwendig und reizt auch viele letzten Endes, muss man sagen, also auch an den Nerven im Alltag. Das macht man nicht mal so eben mit, und das ist eigentlich oft letzten Endes die Thematik, warum wir häufig feststellen, dass das Thema Berechtigungskonzept doch erst immer später angegangen wird, was, glaube ich, auch am Ende teurer aber ist. Deswegen ist das aus meiner Sicht so die Erfahrung, die ich so gemacht habe.
Also das mit dem Teuer würde ich sofort unterschreiben, dass es den Projektfluss behindert am Ende, sehe ich auch so. Wenn man hinterher halt zu stark eingeschnürt wird, funktionieren die Prozesse, die man ausrollen möchte, also dann, wenn man in die Breite geht mit dem Prozess, funktioniert es häufig nicht mehr. Bei den Kosten bin ich sowieso dabei, je weiter die Berechtigungen gefasst sind, alleine durch Lizenzen, wenn man jetzt mal die direkten Kosten, die damit verbunden sind, betrachtet, bin ich in einem anderen Lizenzmodell. Je mehr ich darf, ja, ob ich es nutze oder nicht, ja, bin ich mit größeren Lizenzen unterwegs. Von daher ist das schon so der, ich nenne es mal, der einfachste Hebel. Mhm. Und Daniel hat eben von der Miniserie gesprochen. Da wird es noch ein bisschen mehr zu geben. Was mich aber interessieren würde, wenn du jetzt in so ein, nehmen wir mal an, du kommst in ein neues Unternehmen, das hat festgestellt, wir starten gerade, nehmen wir mal den Best Case, wir starten gerade mit einem S/4HANA-Projekt und wir würden gerne ein neues Berechtigungskonzept in diesem Zuge auch einführen. Das alte vielleicht mal hinter uns lassen, weil das immer ein bisschen zu weit gefasst war und uns jetzt an dem, was wir für S/4HANA machen müssen, auch brauchen. Wie würdest du, um ein gutes, ja, Risikomanagement und auch ein Regelwerk einzuführen, wie würdest du so Step by Step vorgehen?
Also ich glaube, wichtig ist erstmal den Ist-Stand festzustellen. Wo steht das und wie steht die Unternehmung letzten Endes? Auch sich die Frage zu stellen, will man, wie man so, und das sind ja auch so ein paar Buzzwords, die man so in den letzten Jahren gehört hat, Greenfield, Brownfield, welchen Weg möchte man letzten Endes wählen? Möchte man wirklich komplett neu anfangen oder nicht? Und gerade das Thema Regelwerk ist etwas, was vielleicht schon am Anfang betrachtet, nicht nur vielleicht, es muss am Anfang betrachtet werden, weil auch das hat am Ende Einfluss darauf, wie erfolgreich mein Projekt ist. Und auch da gibt es natürlich immer viele Unterschiede zum Thema Regelwerk. Und auch das ist sowas Abstraktes, wie dieses Thema Berechtigungskonzept angehen und dieses Technische. Da ist dann ein Regelwerk da und das Ganze kann möglicherweise dann mit einem Haken gesetzt werden, weil ich ein Regelwerk habe, aber da spielt ganz, ganz viel Musik drin, so ein Regelwerk auch anzupassen. Deswegen würde ich immer da reingehen und den aktuellen Ist-Stand des Unternehmens sehen. Wie sind die Prozesse aufgebaut? Gibt es eigentlich schon Dokumentation? Wie alt ist das Berechtigungskonzept? Gibt es Prozesse wie beispielsweise Dateneigentümerschaft? Also ist klar, wer welche Entscheidung wo trifft, wer was haben darf an Berechtigungen. Und dann ist am Ende die Frage, okay, wie bauen wir das Ganze auf? Und wenn wir dann von der Prozesssicht gehen und sagen, wir haben ein paar Prozesse, die wir verbessern wollen, dann kann man dort direkt in die Prozessdiskussion einsteigen und dort das Thema mit den Regelwerken, also technisch dann, integrieren und aufbauen. Also das ist eher so eine Art im Workshop, was ich dann machen würde, das Ganze miteinander zu verbinden, und vor allen Dingen ganz entscheidend auch die wichtigen Protagonisten mit ranzuholen, die verschiedene Sichtweisen haben, ne? Also Admin, Fachbereich und auch den Prüfer, um irgendwie alle von vornherein schon wieder einzubinden. Das wäre eigentlich etwas, ja, was ich empfehlen würde.
Bietet da, ist da, wenn wir so von so einem Regelwerk ausgehen, gibt es da ein gewisse Standards, die von dem, sag mal, vom Hersteller in der SAP kommen und reichen die für die Kunden in der Regel nicht? Wir haben ja sonst überall sozusagen das Thema um die Standardisierung, was ja sinnvoll ist. Also ich will sie überhaupt nicht in Frage stellen. Ich habe aber so ein bisschen verstanden, dass das vielleicht in dem Fall nicht überall ausreicht unbedingt. Wie würdest du das, sag mal, einordnen?
Ja, also rund um das Thema Regelwerk gibt es ganz, ganz viele Meinungen am Markt letzten Endes, muss man sagen. Und ich glaube, das muss man ein bisschen differenzieren. In dieser Sicht wird, wenn wir von Standard reden, was heißt denn eigentlich Standard? Also Standard, jeder hat natürlich Prozesse und vieles wird suggeriert, fang mal klein an. Aber wenn du klein anfängst, musst du schon das Korrekte abfragen. Also du musst schon den korrekten Inhalt letzten Endes haben. Die sogenannten Hersteller, die du so teilweise nimmst, wenn man auch mal eine SAP nimmt, das sind Beispiele, die sie quasi mitliefern, wie sowas zum Beispiel aufgesetzt wird, damit der Kunde quasi nicht komplett aus dem Kopf heraus was aufbaut, weil da müssen wir auch immer auf unterschiedliche Größen von Unternehmen schauen, wer hat tatsächlich auch beispielsweise ein Risikomanagement oder ein Risikomanager bei sich, der das mitbewerten kann zum Thema IT-Zugriffsrisiken. Oft ist das nicht so der Fall und das ist auch immer etwas, was sehr breit gefächert ist, gerade wenn es um Regulatoren geht, muss man auch mit einbinden. Und ich würde das Standardthema würde ich nicht unbedingt sehen, weil am Ende muss man schauen, dass ein Risikoregelwerk am Ende wie ein Maßanzug sein sollte. Das heißt, es muss auf das Unternehmen mit den Prozessen angepasst sein. Und da rede ich nicht nur darum, die Hintergründe und das technische Regelwerk muss ausgeprägt sein, wie der Prozess ist letzten Endes, auch mit den Transaktionen oder den Fiori-Apps, die wir dann in S4HANA haben. Sondern am Ende ist auch entscheidend, wir haben unterschiedliche Systeme teilweise, unterschiedliche Release-Stände. Ist dieses Regelwerk eigentlich auch darauf angepasst? Denn ansonsten kommt man mit einem großen Raster, schmeißt das da oben drüber, hat ganz viele tausende Fehlalarme. Der Kunde setzt das Ganze letzten Endes um und dann kommt, weiß ich nicht, ein externer Prüfer und kommt wieder mit einem anderen Regelwerk oder man führt ein anderes Tool ein, was ein anderes Regelwerk hat und dann sieht die Welt wieder anders aus. Also es ist eigentlich visuell gesehen immer ein, wenn man sich nicht genau um das Thema Regelwerk kümmert, immer ein, okay, ich mache die Tür auf im Unternehmen, ich mache sie wieder zu, ich mache sie auf, ich mache sie so im Halbspalt auf. Zu einer wirklichen Security kommt man da letzten Endes nicht, zumal dieses Thema lebt auch. Also man spielt immer wieder neue Releases ein und dann verändert sich wieder was. Die SAP nimmt wieder Apps hinzu, nimmt sie wieder raus, beim nächsten Release sind sie wieder dabei. Da passiert halt relativ viel. Das muss man betrachten und das ist halt ein Fulltime-Job letzten Endes, ein Risikoregelwerk zu managen im Unternehmen. Weil auch Mitarbeiter kommen, Mitarbeiter gehen. Also da gibt es ja auch ganz, ganz viele Sachen. Deswegen würde ich absehen von dem Standard. Ich würde eher sagen, du brauchst ein gutes Regelwerk, was angepasst ist auf dich, aber vielleicht auch so am Anfang schon mal einen vernünftigen Maßanzug, der als Maßanzug oder als Anzug definiert ist. Und den Schneider lässt du später dann dran, wenn du dann halt schon weitergegangen bist und die ersten Schritte gemacht hast mit den wichtigen kritischen Prozessen, die du dann betrachtet hast. Aber ganz wichtig ist am Ende, reden wir überhaupt darüber, ist das ein Anzug oder tut er nur so, als wenn es ein Anzug wäre? Und das ist eigentlich das Entscheidende. Also den Fokus sollte man als Kunde dann letzten Endes haben, wenn man irgendwann mal auch nach S4HANA nicht wieder historisch gewachsene Berechtigungskonzepte haben möchte.
Also man sieht das ja schon, dass es so diesen Standardanzug gibt, beispielsweise in dem Best Practice der SAP wird ja für die Fiori-Welt da ja, genau, das Berechtigungskonzept eigentlich schon mit ausgeliefert. Aber wie du schon gesagt hast, ja, das macht Sinn, wenn ich im Greenfield-Ansatz mir irgendwie auf die Fahne schreibe, ich möchte Greenfield starten und möchte als Prozessgrundlage auch die Best Practices heranziehen. Sonst merkt man sehr schnell, dass man hier und da anpassen muss. Und dann kommt man, glaube ich, auch ohne Regelwerk sehr schnell in einen Wildwuchs. Und ja. Wildwuchs zurückzubauen, ist immer schwieriger, als von vornherein ein paar Mal mehr mit dem Rasenmäher drüber zu fahren.
Absolut.
Und ich glaube, das ist da ähnlich und das sieht man auch in vielen unterschiedlichen Kundenprojekten, dass es da von bis gibt, also von sehr viel weit gefassten Berechtigungen bis sehr eng, wo man dann schon fast das Gefühl hat, darf ich hier überhaupt noch irgendwas? Wenn man es dann aber richtig hinterfragt, ist zum Beispiel für mich als Berater im Produktivsystem gar nicht so eine umfassende Berechtigung notwendig, weil ja. Im Idealfall lege ich da ja keine Belege an, buche da irgendwas oder maximal schaue ich mir etwas an. Genau. Und da brauche ich dann gar nicht so eine weit gefasste Berechtigung, während ich mich in einem Testsystem, wo ich Prototypen aufbaue, wo ich gucken muss, wie es am besten für den Kunden funktioniert, da macht es dann schon Sinn, dass meine Berechtigung, ich will jetzt mal ein bisschen breiter gefasst ist. Aber mit dem Konzept komme ich eigentlich auch aus Beratersicht am besten klar.
Ja, absolut. Also auch das ist ein Thema, was wir ganz, ganz oft sehen bei Prüfungen. Die Berater laufen mit SAP-All rum. Ne? Warum? Weil der Berater gesagt hat, ich brauche SAP-All. Warum? Weil es bequem ist. So, ist natürlich, aber das ist natürlich gar nicht notwendig letzten Endes, weil, und da gehe ich gar nicht davon aus, dass der Berater das Problem ist, der soll einem ja letzten Endes helfen, sondern der Gedanke einfach mal, der Benutzer und dass die Rechte des Beraters werden kompromittiert und werden genutzt für etwas. Und das ist letzten Endes eigentlich gerade in der heutigen Welt auch noch ein Thema, gar nicht mit SAP-All rumzurennen. Die Problematik ist letzten Endes aber, wenn man beispielsweise Tools einsetzt, die einem bei einer Migration helfen und so, und die haben gewisse Regelwerke im Bauch, die hören irgendwo auf. Also es gibt Regelwerke, die beispielsweise nur Berechtigungsobjekte beinhalten, aber nicht die Transaktion. Die sind aber sehr wichtig, um am Ende das Ganze auch wirklich ausführen zu können und vor allen Dingen auch in die Diskussion mit dem Fachbereich zu gehen. Dann fehlt aber ein entscheidender Fakt, die Erklärung, was kann ich damit eigentlich tun? Also den Anwendungsbereich und dann aber auch ein Risiko. Wenn man dann gleichzeitig im Rahmen des S4HANA-Projektes auch drauf geguckt hat, dass es Dateneigentümer gibt, das heißt Fachbereiche, die wirklich sagen, beispielsweise aus dem FI-Bereich, der und der darf das haben oder der darf das nicht haben. Und der Admin sagt beispielsweise, ja, wir haben jetzt hier eine FK01, eine XK01, irgendwelche Transaktionen, und der Fachbereich sagt, boah, habe ich gar keine Ahnung von. Dann wird er erstmal resignieren und wird sagen, gib ihm etwas, Hauptsache er kann arbeiten. Wenn dahinter aber steht, du verstößt gegen § 239 HGB oder gegen DSGVO oder, dann kommen Alternativen in den Raum, wo der, ich sag mal, Fachbereich auch sagt, ah, okay, ich verstehe die Sicht. Was können wir denn tun, um das Risiko zu minimieren? Das möchte ich ja natürlich so gar nicht. Und das ist auch beim Greenfield das Thema, ne? Womit starte ich eigentlich? Ein gutes Regelwerk kann dir auch die Augen öffnen, damit umzugehen.
Jetzt hast du eben erzählt, du hast auch immer so ein bis zwei Augen aus Sicht des Wirtschaftsprüfers auf den Konzepten. Die kommen ja wirklich von extern und schauen, ja, wo sind Gaps, wo sind genau diese Dinge, wie komme ich von außen rein, wo ergeben sich vielleicht Möglichkeiten auch für interne Anwender, Dinge zu machen, abzuändern, die sie vielleicht so gar nicht dürfen, nicht sollten und ja, so ein Beispiel wären zum Beispiel Bewertungspreise ändern. Das sollten halt nur Leute machen, die ja sehr nah an der Finanzbuchhaltung dran sind und nicht, sag ich mal, ja, jemand, der im Wareneingang arbeitet.
Ja, Wirtschaftsprüfer ist ein ganz spannendes Thema, was man in der Praxis letzten Endes sieht. Und davon fühlen sich viele Kunden leider noch zu sehr getrieben, weil der Wirtschaftsprüfer kommt. Und das ist natürlich ein Druck, wenn der im Haus ist und sich das Ganze einmal anschaut. Und man möchte das einfach nur dann überstehen letzten Endes. Man muss aber unterscheiden zwischen, was ist die Sicht des Wirtschaftsprüfers und was ist meine eigentliche interne Security-Sicht, wenn ich auf meine Berechtigung schaue, gerade in so einem Kontext eines Projektes oder wenn ich gerade noch gar nicht im Projekt bin. Das ist auch immer die Frage. Wirtschaftsprüfer haben da eine ganz bestimmte Aufgabe. Sie wollen im Grunde eigentlich sicherstellen, dass Jahresabschlüsse korrekt sind und es keine wesentlichen Risiken letzten Endes das Unternehmen gefährden. Das heißt, wenn wir auf die Berechtigung schauen im SAP-System, dann blickt er eher aus der Vogelperspektive darauf. Das heißt, er schaut halt Prozesse sich an, wer hat zu viel Macht in gewissen Prozessen, beispielsweise eine Person, die gleichzeitig eine Rechnung anlegen kann und eine Zahlung freigeben kann. Oder gibt es vielleicht kritische Berechtigungen, die nur wenige Personen haben sollten, wie, ich sage jetzt mal, Ändern von Stammdaten oder das Umgehen von Kontrollen. Das ist eher der Blick. Aber es geht natürlich viel, viel tiefer, dauerhaft auch, sich das anzuschauen. Das heißt, am Ende also schaut ein Prüfer quasi nicht darauf, ob der Alltag perfekt läuft und ob jeder Einzelne genau die richtigen Rechte hat, was man im Alltag dann als Interner machen sollte, sondern ihn interessiert eigentlich eher, ob das Unternehmen die großen Risiken letzten Endes im Griff hat und ob dafür dokumentierte Nachweise da sind. Und das ist am Ende dann ein Unterschied, was man dann in der Praxis sieht. Ach super, wir haben den Stempel bekommen und dann suggeriert es ein bisschen, wir sind safe. Aber das ist ganz und gar nicht der Fall. Da würde ich auch immer vor warnen, denn das ist eine ganz, ganz hohe Flughöhe, was der Wirtschaftsprüfer hat, und auch einen ganz anderen Blick auf diese Thematik.
Nun ist natürlich auch Papier geduldig. Also ich habe in der Vergangenheit bei Unternehmen gearbeitet, wir waren da verschiedene Sachen, ISO, was auch immer, zertifiziert. Hatten immer wieder die Prüfer bei uns zu Hause, die dann sich in der Regel die Ordner angeguckt haben. Manchmal saßen sie bei mir auch am Arbeitsplatz und haben gesagt, guck mal, zeig mal, wie legst du einen Kunden an, wie machst du denn dies, wie machst du denn das? Hatte ich alles gehabt. Nun weiß ich aber, dass diese Prüfung, das Siegel kann ich bekommen, wenn ich nicht ganz blöd bin. Wir haben alles schon richtig gemacht damals, nicht falsch verstehen. Ja. Aber der wesentliche Punkt ist natürlich, dass so ein Konzept nicht nur einmal aufgesetzt ist und dann sozusagen in einem schönen Ordner im Regal steht, dass ich ihn dann rausziehen kann, wenn jemand vorbeikommt, sondern dass ich es lebe. Weil wir haben eben gehört, Themen ändern sich, wir haben Veränderungen, wir haben neue Systeme, Updates, wie auch immer. Das muss ja ein gelebtes System sein, im wahrsten Sinne des Wortes. Wie schaffe ich denn, sowas auch nachhaltig irgendwie zu etablieren in so einem Unternehmen?
Also am Ende ist es nicht nur, das darf man nicht als Prozess, als ich sag mal, Projekt sehen, die Berechtigung anzugehen, sondern es muss ein laufender Prozess sein, der übernommen wird. Also das ist ganz entscheidend, was, wenn ich Berater habe oder das selber mache als Unternehmen, was wird mir denn am Ende dagelassen? Und das ist ein entscheidendes Thema, ist beispielsweise das Thema Regelwerk. Das heißt, was habe ich für ein Regelwerk? Wie wird das geupdatet? Was sind die Hintergründe? Gerade wenn es um das Thema Zugriffsrisiken geht, damit wir dort nicht wieder historisch gewachsene Berechtigungen haben. Am Ende ist es wichtig, sich zu überlegen, und das kann tatsächlich heute nur mit Tools, weil das ist einfach zu komplex, das Thema. Wie kann ich Automatisierung aufbauen? Wie kann ich regelmäßig eine Rezertifizierung auch machen meiner Berechtigung? Wie sind meine Prozesse im Rahmen des S/4HANA-Projekts mit den Fachbereichen aufgebaut worden? Beispielsweise, indem man sagt, okay, Rechte, die sehr kritisch sind, die schauen wir uns, ich sag mal, einmal im Monat an und revidieren die, und welche, die nicht so kritisch sind, die schauen wir uns einmal im Quartal an, oder man hat da unterschiedliche Reihenfolgen. Man muss ja den Fachbereich nicht stark belasten, was das angeht, und das ist auch immer die Frage, wie man ihm das mitgibt, aber alles geht vom Regelwert letzten Endes aus. Wenn man das im Griff hat und dann am Ende sich entschieden hat, wo lasse ich das Ganze denn auch drin laufen, dann hat man schon sehr, sehr viel gewonnen, um sich dann am Ende auch ein System aufzubauen, wie gesagt, gerade mit Automatisierung. Wie bekomme ich gewisse Ergebnisse geliefert, nur für den Fall, für das, was ich jetzt sehen möchte? Weil dann kommen wir gleich wieder zu dem Thema der Wirtschaftsprüfer. Wenn der am Ende des Jahres kommt, dann hat man, und das ist jetzt die Erfahrung, die wir haben mit den Kunden, mit denen wir zusammenarbeiten, die haben so gut wie keine Probleme mehr mit dem Wirtschaftsprüfer, weil die natürlich sagen, pass mal auf, das ist mein Regelwerk. Ich benutze, ich sage es jetzt einfach mal, Checkout, also unser Produkt, was wir haben, schon jahrelang. Und das ist anerkannt bei den Wirtschaftsprüfern am Markt. Wir haben viele Wirtschaftsprüfer, die damit auch arbeiten. Und die sagen, okay, ich weiß, was das für ein Regelwerk ist. Ich weiß, das kommt von IBS. Ich weiß, was damit passiert. Ist S/4HANA ready, es wird regelmäßig geupdatet. Zeig mir mal deine Ergebnisse. Und dann sagt der Kunde, okay, was möchtest du für Prozesse geprüft haben? Ja, die und die und die. Oft gibt es Kunden, die sagen, okay, der Wirtschaftsprüfer ist derselbe, den ich letztes Jahr auch hatte. Ich spiele einfach nochmal die Prüfung vom letzten Jahr durch, liefere ihm direkt die Ergebnisse. In den meisten Fällen guckt er drauf und sagt, okay, das sind die Risiken. Was macht ihr damit? Weil es muss nicht immer komplett so sein, dass man keine hat und hat irgendwo immer welche. Das heißt, die Frage der Mitigation letzten Endes. Aber das ist dann toolgestützt mit einem guten Regelwerk, am Ende ein Ergebnis dem Wirtschaftsprüfer zu liefern, das gleichzeitig auch in Form von verschiedenen Reportings, Fachbereichen und anderen Stakeholdern zu geben, auch den Prüfern. Also wenn man eine interne Revision hat, zu sagen, pass mal auf, damit arbeiten wir als Administration. Wir sprechen eine Sprache, Prüfer und Admin. Das ist das Optimale. Und das ist am Ende das, wie man auch nach so einem S/4HANA-Projekt dafür sorgen kann, dass es nicht wieder historisch gewachsen ist. Und das ist viel Arbeit, das ist so, aber man muss nicht komplett neu anfangen, so ein Regelwerk von A bis Z zu bauen. Da gibt es, wie gesagt, Anbieter am Markt, die sich darauf spezialisiert haben. Man braucht auch nicht regelmäßig Berater, die man sich dafür reinholen muss, die das immer wieder machen müssen, zumal man ja auch unterschiedliches Wissen braucht, wenn man unterschiedliche Module im Einsatz hat von SAP und das Prozesswissen hat. Und das ist das Entscheidende. Und das kann dann dafür sorgen, dass man nicht wieder auf den alten Stand kommt, den man vielleicht mal kennt, sondern dass das Ganze nachhaltig lebt.
Wichtig dafür ist, glaube ich, auch, dass man interne Strukturen aufgebaut hat.
Ja.
Wie zum Beispiel den Datenverantwortlichen hast du es, glaube ich, genannt. Mhm. Dass du das Ganze halt so ein bisschen dezentral von der eigentlichen Berechtigungsverwaltung im Unternehmen aufgestellt hast, dass jemand nochmal seinen Otto darunter setzt, ja, vielleicht Workflow gesteuert, dass es eine Freigabe gibt, dass jemand mit Erfahrung, der vielleicht die Transaktion bewerten kann, nochmal sagen kann, hey, du bist mit deinem Fachwissen, mit deiner Position, die du hier im Unternehmen inne hast, berechtigt, eine Faktura anzulegen, zum Beispiel.
Zum Beispiel, genau.
Und ich glaube, diese Strukturen drumherum, das ist egal, ob man jetzt sich um ein Berechtigungskonzept kümmert oder ob man eine Stammdatenpflege im, ja, im Unternehmen aufbaut. Man braucht immer so ein bisschen eine dezentrale Verteilung der Aufgaben und der, ja, der Personen, die den Otto drunter setzen,
ja,
weil es kann nicht an einer zentralen Stelle alles, ja, gebündelt, ja, verantwortet, nee, werden. Ja. Natürlich hilft ein Tool immer, das, ja, die Struktur so ein bisschen aufrecht zu erhalten, aber die Leute, und da sehe ich viel stärker den Fachbereich bei so einem Konzept, in der Verantwortung als tatsächlich die IT, die hinterher die neue Rolle kreiert. Mhm. Das ist dann so der Output,
ja,
daraus.
Ja, ja, absolut, Oliver. Also es ist auch tatsächlich so. Wir sagen auch, wir werfen keine Tools auf Probleme oder sowas. Ne? Das bringt gar nichts, irgendwelche Software auf Probleme zu schmeißen. Das fängt alles natürlich bei den Menschen an und bei den Prozessen, die man hat. Und vor allem, dass sie gelebt werden. Und dann kannst du mit Tools unterstützen und dann Ergebnisse schaffen, woraus du wieder etwas machst. Mhm. Und das ist eigentlich letzten Endes natürlich die Grundbasis, was auch in so einem Projekt letzten Endes aufgebaut werden soll. Deswegen ist das schon für die Awareness von vornherein eigentlich ganz gut, sich auch das Thema Berechtigung anzunehmen. Ich weiß, dass viele natürlich auf die Prozesse gucken, weil am Ende ist es ja auch etwas, wie kann in so einem Rahmen so ein Projekt, wie läuft das Unternehmen im Nachhinein weiterhin gut? Man will da jetzt keinen Produktionsstopp oder was auch immer haben, nur weil wir jetzt sagten, wir haben zu hart auf Berechtigung geschaut. Aber ich glaube, man kann schon nochmal das Ganze ein bisschen dedizierter nochmal sehen und fokussierter machen, um das am Ende zusammenzupacken. Also ganz wichtig, Software auf Probleme schmeißen, gar kein Thema. Die Menschen müssen mitmachen und die müssen erstmal ein einheitliches Mindset haben und dann kriegt man das auch gestemmt. Und vielleicht kann ich da sogar ein kleines Beispiel einmal nennen. Wir arbeiten schon lange mit einem ganz großen Automobilhersteller zusammen, der ein Berechtigungskonzept hat von 1996 und die standen auch vor der Herausforderung. Okay, wie gehen wir da jetzt mit um? Wir haben sehr, sehr viele Mitarbeiter. Fachbereiche haben sich die letzten Jahre nicht groß darum gekümmert, zu sagen, wer braucht welche Berechtigung, ne? Also da war dieses klassische Gib ihm, Hauptsache er kann arbeiten. Alles war auf die Admins abgelastet und so weiter und so fort. Und da war beispielsweise das Regelwerk, was wir ihnen mitgegeben haben, ein großer Vorteil, nicht wegen der Technik, sondern wir beschreiben den Prozess, der da drin ist, beispielsweise im FI-Bereich, aber wir schreiben auch gleichzeitig rein, was der Anwendungsbereich und was ist das Risiko dahinter. Und die haben über ein halbes Jahr sich mit den ganzen Fachbereichen zusammengesetzt und sind nur die Prozesse aus Risikosicht durchgegangen, um sich mal, ich sag's jetzt mal salopp, auch mal auszukotzen, warum jetzt Fachbereiche sich damit einbinden müssen. Das ist doch nur Berechtigung, das ist doch nur Technik und ich habe damit doch gar nichts irgendwie groß an der Brause. Doch hast du schon und jetzt schau dir mal das Risiko hinter so einer Berechtigung an, wenn so ein Mitarbeiter sowas kann. Und das war ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, dass die Technik gar nicht vorangeht, sondern eigentlich die Awareness, was schaffst du eigentlich, wenn du so eine Berechtigung hast in so einem Prozess, und was, wenn du das darfst. Und ja, der Klassiker ist, kennt ihr vielleicht auch, der typische Auszubildende, der durchwandert diverse Abteilungen. Am Ende hat er mehr Rechte als ein Geschäftsführer oder wer auch immer. Auch User Lifecycle Management, ja, ganz klares Thema, ne? Auch das immer mit dem Regelwerk zu revidieren, dieses ganze Thema.
Ich würde noch mal eine, was mich jetzt noch mal spontan interessiert. Was sind denn so diese Top-Skills, die deiner Meinung nach ein guter Berater in dem Bereich Berechtigungen mitbringen muss, aus deiner Erfahrung?
Also ich glaube, es ist erstmal gut, genau das zu wissen, was er letzten Endes auch kann. Natürlich Mut gehört immer dazu, vielleicht auch ein Wissen zu haben, über den Tellerrand hinauszuschauen. Ich glaube, zwischenmenschlich ist ganz, ganz wichtig, genau das gut auch zu analysieren, über was reden wir ja letzten Endes. Auch gegenüber dem Kunden, sich auch ganz stark auf den Kundenstuhl letzten Endes zu setzen, ne? Und nicht auf den, wo man herkommt letzten Endes. Man will ja den Kunden einen Mehrwert bieten. Ich glaube, das ist ganz entscheidend. Also nicht unbedingt ein Tool raushauen oder was auch immer, sondern okay, was hast du für ein Problem? Ich habe das Problem verstanden und lass uns gemeinsam das angehen. Aber auch Erfahrung zu haben, wen brauche ich eigentlich an einem anderen Tisch, um als Berater letzten Endes auch das Ergebnis zu liefern, was ich dem Kunden auch letzten Endes verspreche. Das ist, glaube ich, aus meiner Sicht ist es das Entscheidende eigentlich, das Zwischenmenschliche. So ein Projekt kann sehr zwischenmenschlich sehr belastend sein. Die Technik mal dahingestellt, das kann man sich irgendwann noch dazu holen letzten Endes. Da gibt es auch mittlerweile halt Angebote, wo man sagt, das muss man als Berater gar nicht mehr komplett mitbringen. Aber letzten Endes das Ganze zu managen und mit den Leuten zusammenzuarbeiten und auf das Wesentliche des Kunden da einzugehen, was er wirklich braucht, um das dann am Ende im Sinne des Kunden gut umzusetzen, das ist aus meiner Sicht eigentlich das Entscheidende. Weil der Kunde maximal natürlich in vielerlei Hinsicht belastet, also überfordert ist auch, was auch nachvollziehbar ist, weil die Wandlung einfach extrem auch ist zur S/4HANA, ist alles so viel neu, man hat gleichzeitig das Tagesgeschäft und dann holt man sich einen Berater rein, der so ein bisschen auch sein Sparringspartner ist und einen da unterstützt. Und das ist, glaube ich, letzten Endes das Entscheidende, das Zwischenmenschliche zu sagen, ich verstehe dich, ich gehöre zu deinem Team dazu und wir werden gemeinsam eine Lösung finden und damit du am Ende happy bist und genau das umgesetzt wird, was du brauchst. Mhm.
Ende muss die Person ja trotzdem am Ende einen sehr weit systemischen Blick haben, sowohl klar technisch, aber auch organisatorisch auf dem, was muss eigentlich wirklich jemand können innerhalb einer Organisation, was auch nicht.
Ja, du musst Zusammenhänge verstehen können, ne? Und du musst vielleicht ein Experte sein, beispielsweise modular im FI-Bereich. Du musst gewisse Prozesse verstehen können, warum die wie laufen, um da möglicherweise auch noch Empfehlungen zu geben, wie man so einen Prozess verbessern kann. Das ist dann auch natürlich letzten Endes klar. Das Fachliche ist natürlich ganz, ganz wichtig, aber selbst wenn man das Fachliche ganz viel hat, aber man kriegt es nicht kommuniziert, dann kommst du auf selbe Ergebnis raus, dass es nicht gut ist für den Kunden. Und ich glaube, am Ende ist es, sich gemeinsam was zu erarbeiten. Manchmal ist es ja auch hilfreich, Wissen zu haben, gut zu kommunizieren, die Stakeholder an einen Tisch zu bringen, aber beim Kunden sitzt ja auch ganz viel Wissen. Und das zu kommunizieren und sagen, pass mal auf, lieber Kunde, du weißt das doch, wie das hier läuft. Was sind denn die größten Punkte, die dich bislang gestört haben? Wo müssen wir vielleicht was anders machen? Und das zu strukturieren und umzusetzen, ich glaube, das hilft auch, weil es oft immer dann suggeriert oder vielleicht der Kunde dann denkt, okay, der Berater kommt nochmal mit ganz, ganz viel neuem Wissen. Aber oft ist es, und das ist ja auch in der intern so, es sind ja auch teilweise Mauern aufgebaut. Ne? Man arbeitet jahrelang zusammen und irgendwie der Admin hat mir, der nervt mich schon die ganze Zeit als FI-Leiter mit irgendwelchen Themen und da ist was zwischen. Mensch, da passt es nicht. Da braucht es manchmal auch jemanden, der da, ich sag mal, die Schnittstelle ist und das so ein bisschen auflockert. Das ist auch meiner Meinung nach in so einem Projekt eigentlich mit die größte Hürde. Nicht unbedingt immer Verständnis für den anderen, aber wenn da jemand komplett Neues ist und da ein bisschen Akzeptanz da ist, dann kriegt man das am Ende auch gelöst. Ja. Ja, ich könnte noch 5 Stunden reden, mindestens, muss ich ehrlicherweise sagen, weil da gibt es noch ganz, ganz viel. Das ist ja jetzt erstmal auch eine hohe Flughöhe, wir sind ja gar nicht technisch gewesen, aber ich kann da nur vielleicht auch mal sagen, den Zuhörern vielleicht das eine oder andere Learning auch mal mitgeben, dass Berechtigung immer früh mitzudenken ist. Also es ist nicht so ein Thema, so machen wir irgendwann mal später oder sowas in der Art. Ne? Und dann, oh verdammt, kurz vor Go Live, haben wir schon übrigens ein paar Mal gehabt. Kann ich auch sagen, haben wir schon dieses Jahr 3 Prüfungen gehabt, toolgestützte Umsetzung auf S/4HANA, Prüfung gemacht, Go Live, gestoppt. Zu viele Fehler im System, zu viele offene und weitreichende vergebene Rechte. Warum? Am Ende war es am Ende eine schlechte Abstimmung der Prozesse und auch kein gutes Regelwerk, weil viele Sachen im Regelwerk nicht betrachtet worden sind und dann gab es offene Türen.
Ja. Ich kann es verstehen, weil am Ende, um erstmal sozusagen, um schnell zu einem MVP zu kommen, da machst du halt, sag mal, ich gehe erstmal davon aus, so jeder erstmal alles. Kann ja danach noch nachziehen. Habe ich erstmal schnell irgendwie so ein erstes Produkt, was ich irgendwie zeigen kann.
Ja, genau.
Aber das ist natürlich, das ist hinten raus sehr viel Arbeit, bedeutet, klar. Und ich habe manchmal sogar Prozesse anpassen muss, was
Prozesse Worst anpassen. Case ist. Ja, vielleicht auch nochmal jemanden reinholen, noch einen Berater reinholen, weil ich selber nicht stemmen kann. Dann zieht sich das wieder nach hinten. Und dann muss man sich ja auch überlegen, das ist jetzt mal rein das Projekt, aber man belastet ja auch die Mitarbeiter, die dann arbeiten, dann da teilweise mit. Die wissen, dass da ein Projekt läuft. Man denkt, okay, bald ist abgeschlossen. Dann kann ich mich gewöhnen an eine neue Oberfläche oder wie auch immer. Und dann kommt so kurz vorm Go Live, oh, da war was. Und dann kann sich so ein Projekt auch mal locker 6 Monate ziehen, weil man dann wieder alle an einen Tisch holt. Man muss mal neu denken. Vielleicht hat man auch nochmal, ist ein Rattenschwanz noch dran. Und das ist dann eigentlich schwer.
Und am Ende ist man dann natürlich als Mensch, der, sag mal, für das Thema Berechtigungen zuständig ist, ist man auch der Buhmann, ne? Wo man plötzlich da die Bremse zieht.
Es ist tatsächlich so. Also und dann kommst du wieder zu diesen Barrieren, die du hast. Der Prüfer, der interne Revisor, der macht ja nur seinen Job letzten Endes zu schauen, wie ist der Sollstand, was ist im Berechtigungskonzept schriftlich festgehalten, wie sieht's technisch aus, das ist ein Gap. Ich kann es nicht als Prüfer so gehen lassen. Und wo ist was dokumentiert? Warum ist das so? Also jeder muss ja da seinen Job machen, ja, und jeder hat da seine Sicht. Deswegen ist da wieder, kommen wir zur Eingangsfrage eigentlich, alle an einen Tisch holen, jeden mitreden lassen, strategisch aufbauen. Und selbst wenn der Prozess 2 Monate länger dauert, lieber die 2 Monate nehmen, als Gefahr zu laufen, hinten raus 6 Monate oder länger zu brauchen oder sogar am Ende zu sagen, komm, irgendeiner entscheidet jetzt das Risiko, wir gehen go live. Es kommen immer mehr Sachen auch hoch, wo Unternehmen kompromittiert sind, ja, wo man dann sagt, okay, dann gehe ich, Backups wurden gefahren, ja, die waren auch schon in den Backups drin, also da gibt es immer mehr Sachen und vor kurzem habe ich tatsächlich auch noch gelesen, dass jetzt mittlerweile KI-gestützte Tools gibt, die Phishing-Angreifer quasi letzten Endes durchführen, also die konzentrieren sich wirklich darauf, das zu machen. Und diese KI passt immer wieder ihre Taktik von alleine an, in einer Geschwindigkeit, die wir als Mensch gar nicht bewältigen können.
Und die finden ja auch Daten genug, um sich
entsprechend absolut.
Sinnvolle Strategien zu entwickeln.
Ja. Ja, ganz genau. Und deswegen, ich meine, wir predigen das Thema natürlich 20, 25 Jahre mittlerweile schon. Und ich habe tatsächlich bis jetzt immer die Erfahrung aber gemacht mit Kunden, ich sitze in der größeren Runde drin und ich lasse mir von jedem mal erklären, wie sehen Sie das Thema Regelwerke? Von 5 Leuten, die ich frage, kriege ich 5 unterschiedliche Antworten. Das ist sehr interessant letzten Endes. Und wenn man dann aber mal aufzeigt, was gehört in so ein Regelwerk rein, was ist das Wichtige zu betrachten und was hat man am Ende für einen Mehrwert, dann stellen relativ viele schnell fest, das ist ja spannend, weil das könnte uns einige Probleme letzten Endes bereinigen. Aber wenn man sagt, ja, okay, wir brauchen Berechtigung und wir brauchen ein Regelwerk, wer hat ein Regelwerk? Ach, der Toolanbieter hat ein Regelwerk. Super, nehmen wir mit. Und dann sitzt vielleicht auch da bei der Toolauswahl die Revision mit am Tisch. Die sagen, oh, ihr habt ein Regelwerk. Ja, okay, machen wir einen Haken dran. Also es ist so eher so ein To-Do abarbeiten, weil die Revision sagt, okay, da wird auch noch was geprüft. Ja, und dann schreibt man da vielleicht mal irgendeinen Gesetzestext kurz rein oder erwähnt das. Und dann ist ein Haken dran. Aber keiner guckt wirklich genau mal auf das Thema Regelwerk. Und das Thema SOD wird nach wie vor immer ein größeres werden. Und gerade Oliver, was du am Anfang gesagt hast, das Thema Lizenzen, SAP hat das Lizenzmodell umgestellt. Es geht jetzt nach Berechtigung. Hat jemand weitreichende Berechtigung, dann geht das erstmal in den Geldbeutel und das kostet richtig Kohle. Ja, und das ist nämlich jetzt so dieser Schulterschluss, den man machen kann. Wir haben da ein paar Angebote, wenn ich es erwähnen darf. Ich will gar nicht viel Werbung machen letzten Endes, aber mit unserem Partner Ebner Stolz zusammen, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und Sandmeier Consulting, bilden wir letzten Endes ein Dreiergestirn, wo wir auf der einen Seite als IBS einen Security-Check machen, um mal die Lücken aufzudecken. Aus diesen Ergebnissen kann unser Partner Sandmeier sagen, okay, was wird das für dein Berechnungskonzept heißen und wie viel Geld könntest du einsparen, weil das eigentlich zu weitreichend berechtigt ist. Und gleichzeitig haben wir unseren Wirtschaftsprüfer mit im Boot. Muss man sagen, der größte deutschsprachige Wirtschaftsprüfer, auch in Deutschland letzten Endes, Ebner Stolz, die am Ende ein Siegel draufgeben und sagen, wenn das am Ende so umgesetzt wird und wir kommen als WP, dann mache ich da einen Haken dran, weil ich weiß, was das für Regelwerke sind von IBS. Wir nutzen die Software selber. Und das ist dann so ein Angebot, was wir schaffen wollen, um da ja vielleicht ein bisschen mehr Erleichterung reinzubekommen, damit der Kunde weiß, okay, was kann ich tun? Ist ja sehr komplex nach wie vor, das Thema.
Das ist komplex. Ich danke dir erstmal, Chris, für den Überblick, den du hier gegeben hast. Das ist ja auch unser Anspruch. Wir können in dieser Zeit niemals überall absolut in die Tiefe gehen. Wo wir hatten schon Folgen 1, 2, das war mal Olivers Fachgebiet, da sind wir ein bisschen mehr in die Tiefe gegangen. Da habe ich danach auch Feedback bekommen, dass das schon sehr in der Tiefe war. Aber
wir waren noch nicht mal im Customizing.
War noch nicht. Ja, genau.
Ja, das stimmt, das können wir auch nochmal machen, aber ich glaube, da haben wir nicht so viele Zuhörer am Ende mehr.
Ja, mal gucken. Vielleicht sagen die Zuhörer, ja Mensch, geh nochmal eine Stufe tiefer. Mal schauen. Also
am Ende entscheiden aber wenn sie tiefer gehen wollen, dann würde ich sagen, sollen sich am besten an dich direkt wenden. Das machen
wir gerne. Ja, ich glaube, können wir gerne machen.
Das ist, glaube ich, der beste Weg, das Thema weiter zu vertiefen. Dafür seid ihr ja da. Dich findet man ja auch. Genau. Ich danke dir erst einmal, dass du hier bei uns Gast warst. Ich danke für den Weinvorschlag. Der war sehr gut, muss ich sagen. Ich hatte mir zwischendurch mal, ich durfte heute ein bisschen mehr zuhören, weil das Thema für mich auch, ich wollte es auch verstehen. Deswegen konnte ich mir ein bisschen mehr Wein gönnen. Und ich würde sagen, wir machen Sack zu an der Stelle und wir hören uns beim nächsten Mal.
Danke euch beiden.
Ihr habt ein Thema für uns oder wollt sogar selber einmal Gast sein, dann schreibt uns an feedback@sap-podcast.de oder kontaktiert uns über LinkedIn oder Xing. Ihr könnt uns auch einfach bewerten auf Spotify, Apple Podcast und überall dort, wo man Podcasts bewerten kann.